Vor Ort. Wir bleiben hier in Halle Leipzig und wollen einen Blick in die Geschichte dieses Flughafens werfen. Bei mir sind jetzt zum einen Horst Neuendorf und Bernd Hauschild von der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schkeuditz. Guten Tag.
Guten Tag.
Und zum anderen sitzt hier mit mir in der Passage des Flughafens Halle Leipzig Uwe Schuhardt, der Pressesprecher des Flughafens. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Wenn wir blicken auf diesen Flughafen hier, was ist denn quasi der erste Moment, würden Sie sagen, wo hier geflogen wird in der Region Halle Leipzig?
Da kann ich eigentlich einiges dazu sagen. Die erste Landung, eine Notlandung, die war am 26. Oktober 1910. Da ist der Pilot Pilon aus Frankreich von Halle nach Leipzig geflogen und ist hier nicht weitergekommen, hat eine Notlandung gemacht am ehemaligen Gelände, wo jetzt DHL ist, und hat sich dabei eine Tragfläche beschädigt. Der Tischlermeister Zembrot hat diese Tragfläche repariert und dann konnte am nächsten Tag das Flugzeug hier wieder starten und ist weitergeflogen nach Leipzig.
Nun gibt es ja nicht nur Flugzeuge, sondern vor den Flugzeugen ganz andere Gerätschaften, mit denen man sich in die Luft bewegt hat. Man denke an Heißluftballone, man denke an Zeppelins. Was ist denn da die Geschichte der Region, wenn man auf eben diese Fortbewegung guckt? Wer hat denn das forciert, dass mit Zeppelins oder Heißluftballons geflogen wurde? Was war das für eine Gruppe an Menschen, die da Interesse hatte?
Kann ich vielleicht was dazu sagen? Das war mehr in der Mokauer Gegend, also am Flughafen Mokau. Der war erst, sagen wir mal, als Luftschiffhafen gegründet worden, 1913. Und dort hat man auch eine große Luftschiffhalle gebaut. Passen drei Luftschiffe rein von der Größe. Ich glaube, die Halle war 160 Meter lang, 60 Meter breit, 25 Meter hoch. Ist dann aber leider 1917 unter einer großen Schneelast zusammengebrochen. Das war praktisch dann das Ende. Und ja, die Zeppeline hatten ja nicht die Zukunft im Luftverkehr. Das Flugzeug hatte ja, sagen wir mal, dann absehbar die Beherrschung, ja, für die Bewegung, höhere Geschwindigkeit und bessere Transportleistungen.
In Halle-Niedleben befand sich im Ersten Weltkrieg ein Militärflughafen, und das ist sicherlich auch was, was man sagen muss, wenn es um die Geschichte des Fliegens geht, dass es immer wieder auch Überschneidungen gibt zwischen militärischer und ziviler Nutzung des Fliegens. Wenn wir jetzt ganz konkret auf den Flughafen Halle-Leipzig blicken, was war denn die Entstehungsgeschichte dieses Flughafens, Herr Schuhardt?
Also wenn man jetzt den Begriff Halle Leipzig nimmt, sind wir schon sehr nah dran, weil die Gründung des Flughafens an diesem Standort im Jahr 1927 ist von Halle initiiert worden. Deswegen hält sich heute dieser Begriff Halle Leipzig auch immer noch etwas gehalten. Der Flughafen heißt ja Leipzig-Halle. Halle war damals Initialgeber für die Schaffung eines Großflughafens hier in der Region. In den 20er, 30er Jahren boomte der Luftverkehr sehr, sehr, sehr gewaltig. Und gewaltig bedeutete der Flughafen Halle Leipzig, wie er damals wirklich hieß, wuchs sehr schnell. Hier wurden moderne Abfertigungsgebäude errichtet. Hier wurde der viertgrößte Flughafen geschaffen, den es damals in Deutschland gab. Hier gab es in den 30er Jahren Flugverbindungen im Minutentakt nach Berlin. Das heißt, von dieser Boomzeit der Luftfahrt, die natürlich auch durch den Ersten Weltkrieg vorangetrieben wurde, Kriege, das ist leider so, beschleunigen immer auch die technische Entwicklung, war dieser Standort einer der wichtigsten in Deutschland für die Entwicklung des Luftverkehrs und konnte sich damals auch als Großflughafen hier schon etablieren.
Jetzt blicken Sie, Herr Hauschild und Herr Neuendorf, in der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schkeuditz vor allem auf die zivilen Aspekte des Fliegens. Was würden Sie denn sagen, war hier in den 20er Jahren los? Wer flog denn hier?
Na gut, man muss ja schon sagen, das Fliegen war damals in einer ganz anderen Elite vorbehalten. Das ist nicht so wie heute, dass man dafür, was weiß ich, 29 € nach London fliegt oder so. Damals war das eben vom Preis her noch ein ganz anderes Klientel, die da gefordert wurde. Ein Beispiel bloß daraus: der Messeflugverkehr, der damals in Gang kam in den 20er Jahren, da hat sogar die Leipziger Messe dem Luftverkehrsunternehmen Geld bezahlt für die Leute, die sie gebracht haben. Ja, weil man genau wusste, da kommt nicht, ja, der Normalbürger her, sondern wer da ein Flugzeug besteigt, der hat geschäftliche Interessen, der hat auch die finanziellen Mittel dafür da, um da was auf der Messe zu bewegen. Das hat man schon ganz genau gewusst. Ja, und das war ein Grund. Und dann die Sportfliegerei natürlich genauso. Ja, das waren Das konnte sich nicht mein Großvater, der Dachdecker war, konnte überhaupt nicht an sowas denken. Der hat nur zugeschaut unten. Ne? Und da war eine andere Klientel gefragt dafür. Ja. Und das hat sich dann auch so niedergeschlagen in den Luftverkehr. Aber hat sich immer weiter bewegt. Die Mittelschicht ist immer stärker geworden. Und es konnten sich immer mehr Leute sowas leisten. Ja.
Dass das Fliegen ein Privileg war und einer kleinen Gruppe vorenthalten, das merkte man auch an der Bausubstanz, die es hier seit Ende der 20er Jahre gab. Es gab nämlich ein kleines Restaurantgebäude mit großen Glasfassaden. Jetzt die Frage vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Schuhart. Sie haben es schon angesprochen, dass in den 30er Jahren dieser Flughafen natürlich ein großes Zentrum wurde. Direkt ab 1933 begann Deutschland mit der Wiederaufrüstung. Wie gehen Sie denn heute als Flughafenhalle Leipzig auch mit der militärischen Geschichte im Nationalsozialismus um?
Also der Flughafen ist in diesem Jahr 92 Jahre alt, ist damit einer der ältesten Flughäfen in Deutschland. Und wir betrachten das natürlich mit einem historischen Interesse. Der Flughafen seinerzeit wurde betrieben bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Dann ging er an die Luftwaffe, das heißt der zivile Luftverkehr wurde eingestellt, weil das war schon immer so. Flugzeuge benötigen besondere Infrastrukturen. Das sind nun mal Flughäfen mit Start- und Landebahnen. Und dieser schicksalsvolle Wandel hat auch dazu geführt, dass dieser Flughafen ein jähes Ende 1944 erstmal fand. Es gab hier eine Flugzeugindustrie, es gab hier eine ganz tolle Architektur, eine moderne Bauhausarchitektur, die aber genau diesem geschichtsträchtigen Entwicklung bis dorthin auf der einen Seite zum Opfer fiel, weil hier im August 1944, ich glaube, das wissen die Herren noch besser als ich, die Amerikaner das zum Anlass nahmen, diesen Standort hier zu bombardieren und das zu dem Zeitpunkt das Aus erstmal für den Flughafen bedeutete. Und es ist dem hohen Engagement von einigen Flughafenangestellten am Ende des Zweiten Weltkrieges zu danken, dass es hier überhaupt wieder Flugbetrieb gibt. Denn dieser Flughafen hat im Krieg eine Rolle gespielt und hat dafür als Standort auch einen hohen Preis bezahlt mit der Zerstörung 1944.
Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann ist es sicherlich auch wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass im Nationalsozialismus ein Großteil der Industrie über Zwangsarbeit funktionierte. Wie sah das hier am Flughafen Halle Leipzig aus?
Also da muss ich Ihnen ehrlich sagen, das bewegt sich nun außerhalb der Unternehmensgeschichte der Flughafen Leipzig Halle GmbH. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar. Da bin ich auch als Hobbyhistoriker jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, dazu kann ich Ihnen einfach nicht sagen, weil das ist vor der Geschichte des Flughafens Leipzig-Halle, vor der Zeit, als hier dann in den 50er, Ende der 50er Jahre der Wiederaufbau begann mit Erschaffung einer Betonpiste, in den 60er Jahren der Flugbetrieb aufgenommen wurde. Das ist die Zeit, wo damals dann auch die Interflug als großes zentrales Luftverkehrsunternehmen hier die Geschichte übernommen hat. Alles vor 45 bewegt sich nicht in dem, was hier mit der Flughafengeschichte, mit dem heutigen Unternehmen zusammenhängt.
Und das ist vielleicht auch ein Kapitel, auf das die Interessengemeinschaft Luftfahrt Schkeuditz sehr gut blicken kann. Die Geschichte dieses Flughafens in der sowjetischen Besatzungszone bzw. in der DDR. Wie sieht denn ja das, was Sie auch als einen Wiederaufbau beschrieben haben, Herr Schuhart, aus hier in Halle Leipzig?
Also ich muss dazu sagen, dass gerade nach 1945 wieder mit den ersten Reparaturarbeiten durch Auftraggeber der Sowjetarmee hier durchgeführt wurden. Es wurden drei Maschinen hier umgebaut für die Nordmeerflotte. Das ist also im Bereich, der in der Arktis und Antarktis umgeflogen ist. Und diese Maschinen sind bis weit in die 60er Jahre in Betrieb gewesen. Dann gab es an für sich so kleine Reparaturen nur noch. Und der richtige Betrieb, Flugbetrieb ging 1955 wieder los in der DDR, als die ersten Passagierflugzeuge hier entwickelt wurden, in Dresden gebaut, zum Teil auch in Schkeuditz. Hier in Schkeuditz wurden bestimmte Teile gebaut und die in Dresden dann gestartet sind und leider eins davon abgestürzt ist. Das war zur Messe hier in Leipzig, beziehungsweise die ist in Dresden abgestürzt bei einem Probeflug.
Horst Neundorf und Bernd Hauschild, Sie beschäftigen sich quasi in Ihrer Freizeit mit der Fluggeschichte hier im Raum Halle Leipzig, haben dafür eine Interessengemeinschaft gegründet. Wie sieht denn Ihre Arbeit aus? Was nutzen Sie da als Quellen?
Ja, da kann der Horst vielleicht viel mehr sagen. Ich bin ja noch in der jüngeren Generation. Die meisten, die da in dieser Interessengemeinschaft integriert sind, sind Angestellte dieser MAB Schkeuditz gewesen, die Flugzeugteile gefertigt haben, zum Beispiel für die IL-14, die in Dresden mal in 80 Stück Lizenz gebaut wurden, sind hier in Schkeuditz die Leitwerke gefertigt worden und dann für die 152, das Prestigeobjekt der DDR, das erste deutsche Strahlverkehrsflugzeug, hat man hier auch Flügelteile und Leitwerke produziert. Und viele von den Mitarbeitern, die heute noch rüstig sind, sind in unser IG integriert. Und ein- bis zweimal im Jahr finden große Versammlungen statt. Und meist bringt jeder da irgend noch was Historisches mit. Hat er Bilder gefunden oder irgendwelche Druckerzeugnisse aus der Zeit. Und ja, das wird nun gesammelt. Und ich komme eigentlich von der Gesellschaft zur Bewahrung Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte. Wir haben unseren Sitz in Berlin und da ist die IG Schkeuditz mit integriert drin. Und wir sammeln alle Dinge, also GBSL heißt Gesellschaft zur Bewahrung Stätten deutscher Luftfahrtgeschichte, das ist die Abkürzung. Wir sammeln alles, was in Deutschland luftfahrttechnisch historisch wichtig ist. Hier in Mitteldeutschland und im Berliner Raum war ja ein relativ großes Zentrum dafür. Berlin-Johannisthal, das können Sie überall nachlesen, war eigentlich der Grundstein für die deutsche Luftfahrtentwicklung. Ja.
Herr Schuhart, Sie haben sich beschäftigt als Pressesprecher mit der Geschichte des Flughafens. Wie muss ich mir denn vorstellen, sah dieser Flughafen dann in der DDR-Zeit aus? Und vielleicht auch ein bisschen simpel gefragt, ist ja jetzt Reisefreiheit eine Sache, die nur einigen Menschen vorbehalten war in der DDR. Was passierte hier?
Also hier kann man sagen, in den 80er Jahren hatte der Flughafen einen Dauerzustand mit leichten Unterbrechungen. Das kann man durchaus als Dornröschenschlaf nennen. Der Flughafen war praktisch nur zweimal im Jahr und nur in Anführungsstrichen Messeflughafen, was aber was ganz Besonderes war, weil der Messeverkehr hat dafür gesorgt, dass die Welt hier am Flughafen zu Gast war. Ein Flughafenterminal, was zwischen den Messezeiten als Autobahnraststätte genutzt wurde, das hat man sicher nirgendwo anders auf der Welt gefunden. Und dieser Flughafen hat wirklich von dem Messeflugverkehr bis in die 70er Jahre gelebt. Erst dann gab es einen regulären Flugbetrieb, natürlich mit Schwerpunkt in Richtung Osteuropa, Schwarze Meer, Moskau. Das waren aber Zeiten, da haben wir noch Kollegen aus der Flughafenfeuerwehr hier, da gab es hier flugfreie Tage. Da konnte die Flughafenfeuerwehr also nach Hause gehen, weil die wussten, heute kommt sowieso kein Flugzeug, der Moskau-Flieger kommt erst übermorgen. Und wenn der mal ein paar Stunden eher kam, dann wurden die Kollegen mit dem Moped zu Hause eingesammelt und hier zum Flughafen gefahren. Also Dornröschenschlaf trifft das wirklich am besten. Das Erwachen des Flughafens als das, was er auch heute ist, das begann wirklich erst mit dem politischen Umbruch 1990, mit der Reisefreiheit, als hier die Passagierzahlen wirklich explodierten. Innerhalb von wenigen Jahren von 250.000 auf 2 Millionen stieg, was natürlich auch einige skurrile Entwicklungen mit sich brachten, sodass wir in einem dieser Boomjahre hier sogar ein Bierzelt ans Vorfeld gestellt haben mit Freibier, um die Passagiere schnellstmöglich zu motivieren, aus dem Terminal, was überfüllt war, hinauszutreten auf das Vorfeld, um dort in Ruhe noch ein Bier zu trinken. Das gab es leider nur ein Jahr. Ich glaube, jeder zweite Passagier hat im Jahr darauf gefragt, wo das Bierzelt hin ist. Also wir haben bis 1996 hier wirklich dem Ansturm nachgebaut. Erst 1996 ist mit dem Terminal B, wo man heute praktisch in die Flugzeuge steigt, ein Terminal geschaffen worden, was modernen Ansprüchen gerecht wurde. Bis dahin, also bis 1990, dieser Dornröschenschlaf, dann sozusagen die Aufwachphase mit extremen Baumaßnahmen, um dem Ansturm gerecht zu werden. Und ab 96 war man so erst auf dem Level, wo man sagen konnte, das kann man hier auch mit gutem Gewissen als internationalen Verkehrsflughafen nach internationalem Standard bezeichnen.
Anekdoten aus der Flughafengeschichte Halle-Leipzig. Mit diesem Ort beschäftigen wir uns gerade und wir sind gerade an diesem Ort. Herr Neuendorf, Sie haben sich mit dem historischen Blick auf das Fliegen in dieser Region beschäftigt. Wie würden Sie denn beschreiben, was dieser Flughafen heute ist?
Also ich würde sagen, heute ist es ein Flughafen, der sich in der Welt sehen lassen kann. Wir brauchen bloß den Bereich DHL noch mitnehmen. Also der Bereich könnte noch etwas weiter ausgebaut werden, aber es gibt ja überall zwei Dinge, die erforderlich sind. Erstmal müssen die dementsprechenden Passagiere da sein. Und ich würde sagen, der Flughafen Halle-Leipzig ist für die Region das Beste, was es überhaupt geben könnte.
ein sehr positiver Blick auf den Flughafen, an dem wir uns hier befinden. Es gab auch einiges an Kritik an den letzten Jahren. Die Logistik wurde gerade von Ihnen genannt, Herr Neundorf, ist ein wichtiger Faktor an diesem Flughafen. Das andere ist die militärische Nutzung heute, beziehungsweise in den letzten Jahren. Wir hören mal eine Stimme von einem Protestteilnehmer.
An dem Flughafen Leipzig-Halle werden in Privat- und Zivilmaschinen jährlich bis zu 500.000 Soldatinnen und Soldaten in Kriegsgebiete geflogen bzw. steigen hier um. Das ist auch eine stetig wachsende Zahl. Zugleich sind hier die Großraumflugzeuge Antonov stationiert, die der NATO zur Verfügung stehen und hier gewartet werden am Flughafen Leipzig-Halle und hier auch abgerufen werden, um dann schweres Gerät, auch Panzer, zu befördern. Und besonders schwierig ist aber auch, dass die Bundeswehr und das Militär überhaupt zunehmend mit privaten Dienstleistern zusammenarbeitet, wie zum Beispiel den privaten Fluglinien. Und hier in Halle Leipzig ist ja so ein großes Versorgungszentrum der DHL. Und die schicken bis 50 Kilogramm auch Militärgüter in Kriegsgebiete, sind da also voll im Geschäft drin. Die Feldpost sowieso, das ist deren Geschäft schon immer. Und unterstützen damit eben auch direkt das Kriegshandeln. Und dieser Einfluss der Bundeswehr und des Militärs in verschiedene Lebensbereiche nimmt halt stetig zu. Also das sieht man hier an diesem Flughafen, die sogenannte militärisch-zivile Zusammenarbeit.
Jetzt haben wir gerade den Pressesprecher hier vor Ort des Flughafens Halle Leipzig. Wie äußern Sie sich denn zu dieser militärischen Nutzung hier im Flughafen?
Also ich kann das nachvollziehen, dass das den einen oder anderen irritiert, wenn man sich auf das Thema Flughafen fokussiert. Aber ein Flughafen ist in allererster Linie eine öffentliche Infrastruktur. Das ist das Gleiche wie eine Bundesautobahn oder eine Bundesstraße. Und niemand würde auf die Idee kommen, für die Bundeswehr neben der normalen Bundesstraße noch eine Straße zu bauen und zu sagen, die ist jetzt ausschließlich für die Bundeswehr oder hier dürfen ausschließlich militärische Güter transportiert sein, genauso wie auf dem öffentlichen Schienennetz Bundeswehr oder auch jetzt gerade bei den letzten großen Manövern in Osteuropa, wie auch die Amerikaner das Straßennetz nutzen. Das gehört nun mal dazu. Der Flughafen ist keine Privateigentum von einem Geschäftsführer, sondern der Flughafen ist geschaffen worden als Unternehmen der öffentlichen Hand, als Teil der volkswirtschaftlichen Daseinsvorsorge und ist als Flughafen, so heißt das im Fachjargon, für den allgemeinen Verkehr gewidmet. Das heißt, hier darf jeder starten und landen. Das schließt zivile Maschinen ein, das schließt auch militärische Maschinen ein und das gehört nun mal zu dem, was eine Infrastruktur, und das sind wir, leisten muss. Das findet nicht jeder gut, das kann ich auch nachvollziehen, aber das gehört nun mal zum Wesen einer Infrastruktur.
Das lassen wir vielleicht mal so stehen, beziehungsweise ergänzen es mit einer Reflexion darauf, was ja dieses Fliegen ausmacht. Also wir haben gesprochen darüber, dass es zu Beginn auch des 20. Jahrhunderts da eine große Faszination gab und die sicherlich auch von vielen Leuten heute noch geteilt wird gegenüber dieser Technik. Es gab immer wieder Überschneidungen auch mit militärischer Nutzung, die natürlich auch dazu geführt hat, dass es überhaupt so einen Fortschritt gab in der Flugtechnik. Jetzt gibt es Leute, die sagen, sie wohnen hier und sind betroffen von dem Fluglärm, den es nachts gibt. Wie sehen Sie denn die Frage jetzt vielleicht an Sie alle drei? Das Fliegen heute als eine Mobilität, aber auch eine sehr umstrittene, zum einen was Anwohnerinnen und Anwohner betrifft, aber auch was sowas betrifft wie Ökologie.
Also da würde ich kurz als Flughafen mal einsteigend antworten. Wir sind uns bewusst, dass ein Flughafen eine Infrastrukturanlage eine Belastung ist. Das ist auch der eine Grund, warum wir hier im Rahmen unserer Ausbauvorhaben bereits über 140 Millionen in Schallschutzmaßnahmen investiert haben. Wir wissen, Fluglärm ist eine Belastung. Das steht nicht in Frage. Der Flughafen tut eine Menge, um diese Belastung zu reduzieren. Aber ohne geht es nun mal nicht. Und gerade der Bereich Nachtflug ist hier essentiell am Flughafen Leipzig-Halle. Der Flughafen hat seit, glaube ich, 1938 schon die Erlaubnis als Nachtflughafen. DHL hat sich für den Standort entschieden, weil diese 24-Stunden-Betriebsgenehmigung hier gegeben war. Und DHL benötigt das. Das heißt, mit einer Einschränkung der Nachtflüge hier am Flughafen Leipzig-Halle wäre eine Investition, wie die DHL ja mit 655 Millionen investiert hat, von heute auf morgen weg. So krass muss man das sagen. Das bedeutet für uns aber auch als Flughafen, dass wir im ständigen Dialog mit unseren Anwohnern stehen. Und man muss sagen, der Flughafen genießt eine hohe Akzeptanz hier in der Region. Nicht nur, weil er einer der wichtigsten und größten Arbeitsstätten sind. Es arbeiten hier über, also 10.000 Menschen derzeit in über 109 Unternehmen. die hier beschäftigt sind. Der Flughafen hat bedeutende Ansiedlungserfolge für die Region mitgebracht. Ohne einen Flughafen kein DHL, kein Amazon, kein Porsche, kein BMW. Ich weiß, das klingt jetzt wieder nach Totschlagargumenten, aber es ist nun mal Fakt, dass es diese Ergebnisse hier gab. Und genauso ist es Fakt, dass der Flughafen seiner Verantwortung Rechnung trägt, die Anwohner so gut wie möglich vor den Auswirkungen des Fluglärms zu schützen. Das bedeutet nämlich auch, dass wir hier ein besonderes Schutzprogramm haben, das uns auch dazu verpflichtet, alle 3 Jahre zu überprüfen, ob alle Schutzmaßnahmen, die getroffen wurden, den Anforderungen gerecht werden. Und wir bewegen uns hier weit über den gesetzlichen Vorgaben für einen Verkehrsflughafen. Das heißt, die Schutzmaßnahmen gehen hier viel weiter. Und dieser Verpflichtung werden wir auch nachkommen. Genauso, wir waren gerade gestern wieder in einer Gemeinde, gute 5 Kilometer von hier weg, haben dort mit Bürgervertretern, mit Menschen gesprochen. Die Akzeptanz ist sehr hoch. Wir leben in einem Dialog miteinander und wir suchen auch immer nach bestmöglichen Lösungen. Aber ganz ohne Fluglärm kann man einen Flughafen nicht betreiben.
Also man kann vielleicht auch sagen, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, die Logistik bleibt ein wichtiger Faktor, wird es auch kein Nachtflugverbot geben, so habe ich Sie jetzt verstanden. An Herrn Neuendorf und Herrn Hauschild vielleicht auch nochmal diese etwas umfassendere Frage, die ich abschließend stellen möchte. Das Fliegen als eine faszinierende, hochtechnisierte Mobilität, allerdings mit vielen Problemen auch. Wie blicken Sie darauf, vielleicht auch aus der Perspektive eines Anwohners?
Also ich muss sagen, ich wohne vom Flughafen knapp 1 Kilometer Luftlinie weg. Wenn die Maschinen nachts kommen, höre ich nicht viel. Es gab ja auch durch den Flughafen genügend Möglichkeiten, die Fenster zu verstärken, Türen zu verstärken. Und ich muss eigentlich sagen, mich selbst persönlich stört der Flugbetrieb nicht. Ungünstig ist manchmal, dass Gerüche durch Kerosin, wenn wir Nordwind haben, dass es da manchmal nicht riecht, das stinkt manchmal. Das ist eine Sache, wo ich sagen würde, das lässt sich aber auch nicht abändern, denn Flugzeuge fliegen entsprechend der Windrichtung und da muss man das auch mit in Kauf nehmen, denn hier sind ja viele, viele, wie schon der Herr Schuhart gesagt hatte, Tausende von Arbeitsplätzen entstanden, die in der Beziehung gar nicht mehr wegzudenken sind.
Vielleicht auch nochmal an Sie, Herr Hauschild, diese Frage allgemein nach der Bewertung des Fliegens.
Ja, mir geht es ähnlich wie im Horst. Ich wohne zwar ein Stück weiter weg, 5 Kilometer Luftlinie. Bei uns läuft genau die Südabkurvung drüber. Die hat bei mir über dem Haus praktisch sogar eine Wende drin, also eine Einkurvung drin. Kann ich das immer, sagen wir, sehr genau beobachten. Es ist eine Belastung, das muss jeder zugeben, das ist auch klar. Und es sind aber immerhin, sagen wir mal, technische Entwicklungen im Gange, die das alles immer weiter minimieren können. Wir können mal sagen, wenn Sie mal 50 Jahre zurückschauen, die ersten Flugzeuge oder die ersten Strahlflugzeuge, die geflogen sind von so einem Flugplatz, Flughafen aus oder so, die haben ja riesen Lärm gemacht. Die Lärmpegel sind heute so relativ stark minimiert worden. Da sehe ich eigentlich für die Zukunft noch viel Potenzial. Also ein Flugzeug wird nie leise sein. Und wer das behaupten wird, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber den Lärmpegel, den kann man schon mit verschiedenen technischen Maßnahmen sehr weit minimieren.
Sagt Bernd Hauschild von der Interessengemeinschaft Luftfahrt Schkeuditz. Und damit haben wir quasi auch schon eine Prognose gehabt in die Zukunft. Eigentlich sprachen wir über die Geschichte des Flughafens Halle Leipzig. Und ich danke Ihnen, Bernd Hauschild, Horst Neuendorf von der Interessengemeinschaft und Herrn Uwe Schuhart, Pressesprecher des Flughafens, ganz herzlich, dass Sie hierher gekommen sind und wir mit verschiedenen Blicken in die Geschichte dieses Flughafens hier schauen konnten.